Moment, ist das bei mir? Moment. Ja, hallo? Hallo? Ah, da ist niemand dran. Okay, gut. Dann werde ich noch ein bisschen hier. Hallo, was machen Sie? Kann ich Ihnen helfen?
Folgendes, der Antrag.
Name?
Ja, Karl-Heinz. Moment.
Haben Sie einen Termin überhaupt?
Ich dachte, es ist Tag der offenen Tür.
Ja, nee, Sie brauchen einen Termin. Name? Haben Sie Aktenzeichen?
Heinz Dieter.
Nachnamen auch oder ist Dieter ist der Nachname oder?
Rudolf.
Rudolf.
So, also das war jetzt mit dem Haus nämlich so, ich habe im vergangenen Januar...
So, Herr Rudolf, ich sehe gerade, Sie haben überhaupt keinen Termin.
Ich habe viele Termine heute noch, ich muss noch ins Bratwurstland.
Ja, aber bei mir haben Sie... Sie müssen vorher anrufen.
Sie haben mich angerufen.
Ach so.
Ja, nicht Sie, sondern Ihr Kollege.
Aber in welcher Sache?
Ja, denk mal, mein Haus... Ich habe von der Stadt ein Haus gekauft.
Ja.
Das ist so ein verfallenes Bauernhäuschen am Wörthersee.
Ja.
Und Ihr Mahlamt hat mich angerufen, hat gesagt, der Herr Söder würde gern mein Haus kaufen. Und das stünde unter Denkmalschutz und ich soll mich hier melden.
Aber ich dachte, Sie haben das
Jugendzentrum.
Gekauft.
Nicht im Jugendzentrum, sondern beim Jugendamt.
Beim Jugend?
Ja. Schauen Sie mal nach in Ihrem System. Seehaus Wörth heißt es übrigens. Seehaus Wörth war bis vor kurzem noch in der Hand der Stadt, waren so Sozialwohnungen drin. Dann hat es Herr Söder verkauft.
Können Sie mal ein bisschen leiser reden? Ich muss gerade...
Dann hat es Herr Söder verkauft. Ich war ja auch erst überrascht, dass der Freistaat oder Herr Söder in persona dann das Haus gleich wieder zurückkaufen will.
Ja.
Ich bin nämlich Gebäudeflipper.
Aber worum geht's da? Was ist das für ein...
Naja, das ist so ein Seehaus, so im brachial-barocken Stil.
Ja.
Also war einfach heruntergekommen, war im Staatsbesitz. Da ist so ein Wassergraben drum und optional kann man das dann verlängern bis
zum Tiergarten. Ja, bring mal den Vorgang.
Es geht ja dann hinten beim Business Tower gleich weiter Richtung Tiergarten. Und wenn man
Baggerloch.
Genau, wenn man die Krokodile vom Tiergarten, nämlich, das hat mir nämlich der Gutachter gesagt, wenn man die Krokodile vom Tiergarten lotsen würde in diesen Graben um dieses Häuslein herum, dann hätte man auch so eine Art ja, feudales Herrschaftshaus mit Schutz.
Aber Sie wollen jetzt die Immobilie wieder loswerden.
Nein, ich will sie nicht loswerden.
Sie wollen sie abstoßen.
Herr Söder hat gesagt, ich kriege auf die Omme, wenn ich nicht verkaufe.
Und Sie flippen?
Ich habe es jetzt auf meine Visitenkarte draufgeschrieben aus Spaß, dass ich Gebäudeflipper bin. Ja, und
Freund
jetzt
aller Kinder, ne? Das ja. Wissen wir ja. Flipper, ja. Freund aller Kinder.
Ja. Ne, ist doch spannend,
oder? Sie gefallen mir, Herr Rudolf.
Ja.
Na gut.
Also haben Sie jetzt den Vorgang da?
Habe ich nicht, kann ich gerade nichts dazu sagen.
Schwierig, okay.
Bei so einem Termin.
Gut.
Also ich kann höchstens, also frühestens in der KW 13 könnte ich Ihnen einen Termin geben.
KW 13?
Frühestens. Eher später noch.
Es ist aber schon spät. Geht's früher?
Nein.
KW 12 könnte ich anbieten. KW 10 wäre ideal. Also KW 10 und dann in der Mitte irgendwann so Mittwoch um, 13 Uhr zum Beispiel.
KW 13 um 7 Uhr.
Okay, wir machen
direkt am Montag,
okay.
13. März.
Kompromiss, KW 12, aber dafür am Ende der Woche. So am Freitag um, sagen wir so 13 Uhr.
13 Uhr ist hier niemand mehr da.
Na, umso besser, dann kann ich ja die Formulare einfach ausfüllen und wieder gehen.
Sie sind mir vielleicht ein Kackspecht.
Was ist denn das jetzt hier für ein Ton im Jugendamt?
Also wirklich.
Wenn das Kinder hören.
KW 13 kommen Sie, das ist ein Befehl von ganz oben.
Aber dann kann mich doch der Markus einfach anrufen. Wir kennen uns ja seit dem
Oder er ruft Sie einfach an.
Ja.
Wollen wir jetzt die Sendung starten?
Welche Sendung?
Die Sendung. Machen Sie mal das Transistorradio vor Ihnen.
Na gut. Also ich muss aber dann ins Bratwursthaus.
Das ist mir ganz egal.
Ah, okay. Na gut. Mir auch.
Eisenbad und Meisendraht.
Mit Professor Dr. Hartmut Eisenbart
und Magdalena Meisendraht.
Das Magazin für Eigenart.
Nochmal.
Eisenbart und Meisendraht.
Das Magazin für Eigenart.
Coole Literatur, nice interpretiert.
Literatur.
Nice interpretiert.
Eisenbad und Meisendraht.
Das Magazin das für Eigenart.
Vielleicht wird's gut.
Mit ihm ist das immer so, diese Termine und dann.
Ja, Sie können Sie, ja auch, Sie, Sie könnten ja auch mal, wieder.
Und dann beschweren Sie sich wieder, wenn ich zu spät bin, ne? Mich 5 Sekunden vor der Sendung.
Wieso? Sie waren perfekt pünktlich.
Frau Meisendraht.
Eine Minute nach Beginn der Sendung waren Sie vor Ort. Das ist doch völlig in Ordnung.
Ja, machen Sie sich nur
da
lustig.
Da kann man nichts sagen.
Sie sind schuld.
Das Sie waren nur mal so. Sie waren perfekt pünktlich
ich
heute.
Ich möchte, dass Sie das auch wahrnehmen, dass Sie schuld
ich
sind.
Ich nehme das wahr.
Okay.
Aber ich verwehre mich dagegen.
So. Wir sind ja schon. Es ist ja schon rot, es leuchtet ja schon rot. Wir sind ja schon im Rotlichtstudio mit dem roten Teppich.
Ist schon angegangen.
Ist alles
Man
ganz rot.
Man sagt jetzt aber Sexworker-Studio.
Okay.
Das ist
jetzt Woke.
Was ist eigentlich Woke? Das ist ja heute unser... Nee, ist gar nicht.
Nee, ist gar nicht unser Thema, aber wir können versuchen, dahin zu drehen.
Ja.
Und zwar, ich wollte auch schon sagen, als ich hier... Warum ich so spät bin. Ich war ja eine Minute zu spät hier, wie Sie schon festgestellt haben.
Gar nicht
Wissen
schlimm.
Sie, warum, Herr Eisenbart, warum ich so spät war?
Warum Sie spät war?
Weil die Matrix hat mich angegriffen, Herr Eisenbart.
Die Matrix?
Ich habe eine Ratte gesehen, die ist zweimal an mir vorbeigelaufen.
Ja.
Und dann wurde ich auf einmal bedrängt.
In welcher Gegend leben Sie, wo da Ratten sind?
In der Südstadt, vorm Netto.
Gut.
Es gibt auch andere Einzelhandelsketten für Lebensmittel.
Gibt auch Aldi.
Oder auch...
gibt auch so, andere. So, die sind alle gleich schlecht. Gut, meine ich.
An Anadolu-Markt.
Genau. Zara.
Zara. Frankies Getränke.
Mixmarkt,
genau, wenn man eher den Stockfisch mag.
Ja, das ist doch... Nicht.
Aber die jedenfalls, Herr Eisenbart,
und wer hat Sie angegriffen?
Die Matrix hat mich angegriffen.
Bei,
die Männlichkeit hat mich angegriffen.
Wie meinen Sie das?
Naja, es war halt plötzlich, wurde ich bedrängt von der Matrix. Und dann war die Ratte nochmal da. Naja, wir kommen dahin. Jedenfalls, wenn wir von der Matrix reden, kennen Sie den Film?
Matrix,
das ist ja auch Literaturfilm.
The Matrix Sie?
Ist ja gerade im Gespräch.
Echt?
Ich war Follow the White Rabbit, wie bei Alice. Follow the White Rabbit heißt es immer. Und dann kriegt man irgendwie, dann sagt einem Attila Hildmann, wo man hinschauen soll.
Ja.
Verstehen Sie, was ich meine?
Nein.
Verwaltungsstrukturen sind dafür nötig, wenn man die Leute gefangen hält in irgendwelchen Höhlen, wie bei Platon, nicht wahr, das Höhlengleichnis?
Dass man denen sagt, sie müssen jetzt aber den Antrag ausfüllen.
Richtig.
Und dann aber den müssen sie da...
Dann gucken sie an die Wand von der Höhle und sehen was.
Und sehen ein Blatt Papier.
Richtig.
Und sie denken, es ist wirklich Papier, dabei ist es nur eine Illusion.
Der Schatten von Papier.
Ja.
Jedenfalls, also man kann die Matrix ja begreifen.
Ja.
Als auch eine Verwaltungsstruktur, eine Machtstruktur.
Ja.
Und heute in der Sendung geht es ganz viel um Machtstrukturen. Unser heutiges Thema, Herr Eisenbart, ist Bürokratie.
Sehr gut.
Zettelwirtschaft.
Sie hören
Papiertiger.
Sie sind übrigens auf Radio Z,
Amtsschimmel.
Falls Sie sich gefragt haben.
Sesselpupser habe ich oft gelesen bei der Recherche wenn Sie recherchieren über Bürokratie und in den Papers lesen, auf Science Today zum Beispiel.
Oder der Amtsschimmel hat gewirrt.
Sie reiten den Amtsschimmel, nicht wahr? Das sind alles so Redensarten. Und das Schöne an der Bürokratie ist, es ist erstmal ein Thema, was natürlich weit weg ist vom Künstlerischen, vom Kreativen, nicht wahr?
Ja.
Man könnte fast sagen, im Volksmund ist Bürokratie ja so dass die Antithese zu jeglicher Kreativität. Aber ja. Herr Eisenbart, wir sind ja im Land der Literatur hier. Das ist ja eine Literatursendung auf Radio Z zur besten Sendezeit mit hochwertigen AutorInnen und ModeratorInnen. Und wir wären nicht wir, wenn wir das nicht aus der literarischen Perspektive betrachten wollen würden. Und was ist denn das Literatenschwert? Herr Eisenbart.
The pen is mightier than the sword.
Ja, das ist gut.
The pen is mightier than the sword. Heißt es.
Übersetzen Sie das mal.
Der Stift.
Ja?
Der Stift ist. Der Stift in der Hand ist besser als das Schwert auf dem Dach. Nicht in der Hand.
So, um das mal abzukürzen, Ihre Fransen.
Habe ich im Internet gesehen.
Ja, sehr gut. Aber Sie wissen ja, der Literat oder auch die schreibende Zunft hat eine mächtige Waffe, nämlich das Wort.
Das Wort, genau, das habe ich gemeint.
Denn seit dem Neuen Testament wissen wir ja, das Wort war auch da erstmal.
Am Anfang,
genau. Ja, genau. Ja. Die Bürokratie hat auch ein mächtiges Schwert und das wäre?
Die Warteliste.
Eisenbart, natürlich genauso das Wort, nicht wahr? Es wird ja mit Worten, mit Gesetzestexten, mit Regelwerken quasi, also mit geschriebenen Regeln, die manchmal für den Bürger, für die Bürgerin ersichtlich sind und manchmal eher weniger, wird ja quasi der Beamte aufgerüstet,
das
nicht wahr?
Ich ja auch.
Fast schon. Um seine hinzudelegierte Macht quasi standesgemäß zu projizieren.
In die Welt.
Wollen wir vielleicht erstmal kurz in den Begriff reingucken und das Wort Bürokratie wie immer erstmal auseinanderklabustern,
vielleicht? Können wir gerne machen, wir können auch mit einem Text starten.
Ja, wir können auch erstmal mit einem Text starten. Ich bin heute ganz motiviert und das ist ein sehr gutes Thema. Gut hat der Hase gut aus dem Hut gezaubert.
Ja, finde ich auch. Boah. Wir hören einen Text von David Telgin, der frecherweise gestern noch einen Text geschickt hat.
Ja, und da müssen wir sagen, lieber Herr Telgin, wir sind natürlich äußerst dankbar, auch für kurzfristige Texte. Aber Sie fügen eine gewisse Challenge der Redaktion hinzu.
Ins Nervenkostüm.
Ja, könnte auch ein Grund sein, warum die Matrix mich heute angegriffen hat, weil ich nämlich den Zeitzeiger im System zurücksetzen musste, um das hier möglich zu machen.
Ach so.
Ja.
Ach, Sie haben die Zeit verschoben?
Ja, ich hab mich reingehackt. Ja. Und dann musste ich den Roboter ein bisschen bestechen.
Ah.
Mit
Bits.
Mit Bits.
Leckere Bits.
Mit Bits.
Wir sind jetzt auch in einer Zeitschleife gefangen vielleicht, eventuell, denn diese Sendung ist ja gar nicht im Dezember.
Ach ja, richtig, ja.
Sondern wir sind ja schon im neuen Jahr.
Ja, das
groß neues Jahr, ich hab's zuerst gesagt.
Oh. Na gut. Wollen wir jetzt den
Text? Wollen Sie nicht mir auch irgendwas sagen?
Nö, das hören wir erstmal einen Text.
Wollen Sie mir nicht ein frohes, gesundes neues Jahr wünschen?
Ja, schauen wir mal.
Dass meine Wünsche in Erfüllung gehen?
Ich weiß nicht, was. Sie müssten mir erstmal Ihre Wünsche sagen und dann könnten wir
das. Das geht Sie gar nichts an.
Naja.
Die Stadt erstickt an der Bürokratie, Verordnung über Verordnung. Stadtverwaltung, Stadtverwaltung, Josef Beuys. Die Stadt braucht Bäume für unser Leben.
Da habe ich extra eine Kreissäge organisiert für diesen Beitrag, Herr Eisenbart.
Und deswegen sind Sie zu spät gekommen?
Ja, ich musste noch zum Zimmermann.
Ja.
Mit der Kreissäge.
Finde ich sehr gut.
Weil ich habe gedacht, das ist auch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Ist ja ganz schön, wenn man immer so Soundeffekte... Manchmal hören Sie das vielleicht im Radio, dass dann so Beiträge so Soundeffekte haben.
Ja.
Habe ich gedacht, das machen die beim Deutschlandfunk Kultur auch, müssen wir auch machen. Dann habe ich in den gelben Seiten nach Kreissägen gesucht.
Und da haben Sie da angerufen und der hat die Säge angemacht und Sie haben mitgeschnitten.
Aber ich musste halt erst an der Ratte vorbei und das hat alles ein bisschen sich gezogen.
Das ist überhaupt nicht schlimm.
Ja,
weil jetzt sitzen wir doch da.
Ja, jetzt
sind wir alle
beisammen. Also wir gucken uns unser Thema jetzt mal genauer an, beziehungsweise den Begriff. Erstmal, was ist denn Bürokratie, Herr Eisenbart? Wissen Sie das? Können Sie das beschreiben? Können Sie das definieren?
Also ich würde jetzt vom Wortsinn würde ich schauen, Kratein herrschen.
Kratin?
Nein, nicht, ne, das ist was anderes mit Kartoffeln und Bechamelsoße. Lecker. Eine Kratein,
ja.
Sagt von Griechisch herrschen oder so ähnlich.
Kreta zum Beispiel.
Kratos.
Kratos.
Der Krater auch.
Ja.
Der herrscht über die Lava.
Ja. Ja. Also
Kratis. Und Büro ist wahrscheinlich französisch.
Ja, aber wir
heißt
gucken
so viel wie Raum mit Papier drin. Und das heißt, die Bürokratie ist quasi die Herrschaft der Büros.
Richtig, aber es wird noch wilder, Herr Eisenbart. Es wird noch wilder, wenn wir uns. Jetzt sind Sie in die Etymologie eingestiegen, dann machen wir das eben zuerst. Also Sie haben richtig gesagt,
danke.
Kratie allgemein aus Kratea, Herrschaft und Macht.
Ja.
Ja. Also das ist relativ klar. Sie kennen ja Demokratie, das Volk, Machtvolk.
Oligarchie,
Geldmacht.
Demokratie.
Kakokratie habe ich auch gelesen. Macht des Schlechten gibt es auch.
Olifanten. Entymologie.
Ja, also Kratie haben wir schon mal, also die zweite Hälfte des Wortes haben wir jetzt entschlüsselt. Es geht um Macht, nicht wahr?
Ja.
Und Herrschaft. Und jetzt bei Büro wird es interessant, weil Büro ist ja aus dem Französischen, wie Sie schon richtig erkannt haben.
Das klingt aber, ja auch schon so.
Aber dieses Wort hat etymologisch schon einiges erlebt, sagen wir, es ist schon rumgekommen bisschen. Also ganz ursprünglich, zumindest hier steht das, ist es ein spätlateinisches Wort Burra. Kennen Sie das?
Nee.
Das ist grober Wollstoff.
Ah, Burra ist ein Esel, oder?
Burro. Ja. Hier steht Burra, ja das stimmt, aber hier steht Burra wurde also ein grober Wollstoff, ein zottiges Gewand im Spätlateinischen bezeichnet.
Ah ja.
Jetzt überlegen, Büro, warum hat denn das mit dem zottigen nicht, das ist doch spannend.
Vielleicht, weil die im Büro nicht nackig sein dürfen.
Also hier steht, dieses Wort bezog sich auf den Stoff, der zum Beziehen von Schreibtischen verwendet wurde.
Aha.
Also daher kommt das Büro, weil Stoff, die Schreibtische stoffbezogen waren.
Ja.
Irgendwann hat sich der Name für den Stoff übertragen auf den ganzen Tisch.
Ja.
Und später hat sich Büro bezogen auf Raum mit Tischen, mit Schreibtischen.
Ja.
Und deswegen hat sich die Bedeutung dann wieder auf den ganzen Raum übertragen. Also wir sind vom Bezug des Tisches zum Tisch selber zum Raum voller Tischen gelangt, etymologisch. Ist das nicht spannend?
Das ist sehr spannend. Erinnert mich ein bisschen an den Sekretär.
Ja, richtig, der Sekretär.
Weil das ist sonst eigentlich der dahinter ist,
ja,
der das Geheimnis verwahrt für seine Behörde oder für seinen Chef. Und dann plötzlich ist auch der Tisch, wo der dran sitzt, der Sekretär.
Das sind lauter Metonyme.
Metonyme?
Ja.
Danke für diese Information,
so,
Frau
Meisendrath. Also, das haben wir jetzt entschlüsselt. Also es geht um die Herrschaft des Büros, um es wörtlich zu übersetzen.
Ja.
Das Büro herrscht, nicht wahr?
Ja.
Und jetzt, um es ein bisschen zu definieren, das Ganze, können wir sagen, also die Bürokratie bezeichnet immer eine Verwaltungsstruktur, die hierarchisch gegliedert ist. Also es gibt immer mehrere Instanzen.
Also gar nicht kritisch unbedingt. Bürokratie heißt gar nicht unbedingt was Negatives.
Ach so, das ist ja nur im Volksmund negativ konnotiert. Im Mund, im Volks, ist Bürokratie erstmal, hat keinen guten Stand.
Ja,
aber
bei niemandem, ne?
Ja, aber
Ist Ihnen das schon aufgefallen? Auch Gottkanzler Söder?
Ja,
was der immer auf Twitter immer macht.
Die
sagen
Macht.
Immer, wir bauen die Bürokratie ab.
Ja.
Dabei haben sie es doch selber verbockt.
Ja, im Prinzip schon. Nie. Und dann schickt man dann irgendjemanden wohin und sagt, bau mal Bürokratie ab.
Ja.
Du bist jetzt Beamter, du baust jetzt Bürokratie
ab. Und dann geht er in so ein Amt und sagt, hallo, ich möchte hier Bürokratie abbauen. Und sagen die, ja, sie brauchen einen Termin.
Richtig.
Und also das ist gar nicht so einfach, glaube ich.
Ich glaube auch, da ist man als Beamter ganz schön schlecht drin.
Wenn Sie Markus Söder sind, können Sie gerne hier anrufen und uns erklären, was der Unsinn soll.
Also ein lustiger Geselle, der oft schon seinen Stelldichein bei uns in der Sendung hatte, bei verschiedenen Themen, ist einer der prägendsten Soziologen der Neuzeit.
Ja.
Der heißt?
Max Weber.
Richtig. Also Max Weber hat sich sehr viel Gedanken über Strukturen, über Machtstrukturen gemacht und wie die in der Gesellschaft, wie eine Gesellschaft funktionieren kann.
Ja.
Nicht wahr? Und er hat sich auch exzessiv, könnte man sagen, über Bürokratie Gedanken gemacht.
Ja.
Und hat gemeint, das ist eine der wenigen Möglichkeiten, effizient eine soziale Machtstruktur aufzubauen. Also Max Weber vertritt eher einen positiven Blick auf die Bürokratie und sagt, hey Leute, das hilft euch doch, euch als Gesellschaft, denn es gibt ja für jeden etwas, für jedes Themengebiet gibt es eine zuständige Person, einen Beamten oder eine Beamtin, die sich mit dem Thema hoffentlich ein bisschen auskennen.
Ja.
Und die entscheiden allein anhand von Sachfragen.
Ja.
Das kennen Sie ja auch in der bösen Bürokratie, wenn Sie dann weiß ich nicht, irgendeinen Bescheid abholen müssen.
Ja.
Dann sagt er erstmal, ja, haben Sie denn den Vorbescheid schon ausgefüllt und den Nachbescheid? Wir müssen das ja alles richtig machen.
Das wird ja auch oft überzeichnet.
Ja.
Oft ist es gar nicht so.
Ja.
Man geht aufs Amt, dann heißt so, haben Sie das dabei? Ja. Haben Sie das dabei? Gut, dann müssen Sie nur noch... Und dann dauert es noch mal 4 Wochen.
Ja.
Und dann ist aber eigentlich manchmal auch schon durch.
Richtig.
Das wird manchmal schon sehr übertrieben
dargestellt. Aber was halt im Idealfall, oder zumindest nach Max Weber, wenn es richtig gemacht wird,
ja,
nicht passiert ist, dass der Beamte oder der Verwaltungsmensch, der sie da betreut, dann irgendwie ihre Anträge abschlägig bescheinigt, weil sie irgendwie, weil ihr Bart nicht richtig gestutzt ist, zum Beispiel. Also, dass das menschliche...
Das machen die nicht.
Das wird, das sagt Max Weber, dass wenn das richtig gemacht wird, dass man das so ein bisschen diese vorurteilsmenschliche Entscheidung ein bisschen aus dem Prozess herausnimmt, weil es einfach sehr bürokratisiert ist im Sinne von, es wird halt sehr wenig, es wird halt reduziert, dieser persönliche Bezug der Leute zueinander.
Ja.
So, deswegen müssen sie den ganzen Quatsch machen, auch wenn sie da persönlich sagen, hey, können wir das nicht hier auf dem kurzen Dienstweg?
Ja, das wäre schön.
Ja.
Aber so, das darf man nicht machen?
Offiziell ist das ein bisschen schwierig. Also Max Weber plädiert dafür, das als neutrale Bezeichnung eines Systems zu benutzen. Es gibt aber auch das Wort Bürokratismus. Haben Sie das schon mal gehört?
Nee.
Das ist dann quasi das, was der Volksmund als Bürokratie bezeichnet. Das ist dann die übersteigerte Bürokratie, die sich dann selbst behindert. Wenn
ich
quasi
dachte,
die Bürokratie der Selbstzweck ist.
Quasi. Ja.
Na, das kennt man ja.
Weil könnte man sich ja auch vorstellen als, also quasi übertragen, wenn wir so sagen, ja, wir machen jetzt eine Sendung.
Ja.
Und dann sagen Sie... Ja, aber wir müssen erst noch das und das machen, bevor wir das schaffen. Und dann sage ich, ja, aber können wir das nicht auf einen kurzen Dienstweg? Und dann sagen sie, nee, das muss alles Hand und Fuß. Und dann sage ich, ja, machen Sie doch ihr Zeug alleine, zum Beispiel.
Richtig.
Hier kommt ein Text von Blumenlehre und er heißt Stabilität. Und das wünsche ich Ihnen zu Hause auch. Wiederhören.
Immer wieder nieder mit dieser Bürokratie, steht auch im letzten, eher übergangsweise konzipierten, quasi Noterlass. Ja, über 200 dicht bedruckte Seiten, die Buchstaben gleich emsig arbeitenden Ameisen und 727 aufeinander verweisende Paragraphen sprechen eindeutig eine juristisch ausgesprochen versierte, mächtige Sprache, wenngleich keine klare, da zum besseren Verständnis etliche Nachschlagewerke vonnöten seien. Oh, du liest doch da nicht gar etwa Kritik? Stellt sich halt bloß die Frage, wohin wenden mit einem entsprechend ausgefüllten Antrag, beziehungsweise woher nur kriegt man seinen fürs weitere Prozedere dringend erforderlichen Bescheid, nämlich tatsächlich wirklich ausdrücklich berechtigt zu sein, die notwendigen Formulare zu verlangen, um sich ganz hinten an der langen Schlange anstellen zu dürfen, die in ein momentan leider nicht besetztes Büro mündet, das normalerweise dafür gedacht wäre, Anregungen für strukturelle Modifikationen anzunehmen und dieselben daraufhin zur Sicherheit erstmal ein paar Jährchen im Keller einzulagern, bis sie überarbeitet werden müssten, damit sie noch Bedeutung zeitigen könnten.
Ja, Blumenlehre demonstriert uns hier auch noch etwas, was ich vorhin schon so ein bisschen anklingen lassen habe.
Ja.
Nämlich so die Sprache. Die sprachlichen Auswüchse der Bürokratie werden hier so ein bisschen illustriert fast schon, nicht wahr? Also wir haben es schon gesagt, die Waffe des Autoren, der Autorin ist der Stift und die Sprache und die Waffe des Bürokraten.
Können Sie es nochmal auf Englisch sagen?
The penis of the author is the text.
Das ist ja auch oft dann, wenn so einfache Menschen in der Machtposition plötzlich sitzen, dass man auch sieht, dass die Macht haben.
Ja.
Ne? Mit so voll, also so Vollbarttypen.
Ja, manchmal auch Hawaii-Hemden an
oder
Uhren, sammeln Uhren.
Sammeln Uhren zum Beispiel
oder andere
am Handgelenk sammeln die.
Ja.
Und man denkt sich so, naja, sieht eigentlich ganz normal aus und plötzlich hat der Macht und sagt, ich hab ihren Antrag übrigens abschlägig beantwortet.
Ja.
Man denkt sich, warum? Das ist ja, das ist ein Phänomen.
Ja.
Da könnte man mal drüber nachdenken, warum das so ist.
Der Idealfall könnte man ja sagen, der Staat hat ja das Gewaltmonopol.
Ja.
Eigentlich.
Ne?
Keiner darf sonst Macht ausüben.
Die vierte Gewalt könnte man sagen.
Das ist ja die Presse, das sind ja wir.
Das ist die vierte Gewalt, haben wir jetzt so ausgedacht.
Ach so. Bürokrative.
Bürokratie, genau. Ja. Vierte Gewalt.
Also,
ja, einfach ein Vorschlag mal von mir.
Gehen wir erstmal noch zurück in die Geschichte. Ich wollte gerade etwas anfangen und Sie mich wieder unterbrochen.
Entschuldigung.
Also ich hatte ja gerade von der Schrift erzählt, die ja. Des Penis, die Potenz des Autors und der Autorin.
The penis mightier than the sword.
Richtig. Ja. Und das gilt auch für den Bürokraten, das gilt auch für den Beamten. Er hat die Sprache zur Verfügung. Er kann mit Gesetzestexten um sich werfen, er kann Anträge ausfüllen lassen, die auch alle aus Schriftzeichen bestehen,
ja.
Zum Teil wild durcheinander geworfen. Und ich habe mir ein bisschen gedacht, ist das nicht vielleicht der Schlüssel zur Bürokratie? Ist Sprache und Verwaltungssprache nicht vielleicht die Saat, auf der das Ganze... Weil ich habe nämlich gedacht, ich habe ein bisschen versucht zu recherchieren, was denn die älteste menschliche Bürokratiestruktur ist, die es gab. Und Wikipedia hat mich angelogen, Herr Eisenbart. Sie hatten recht.
Was?
Wikipedia hat Quatsch erzählt.
Haben Sie mir gerade recht
gegeben? Ja, Sie sagen immer, dass ich Wikipedia meiden soll. Ja. Wir haben jetzt auch ein neues Design. Habe
ich gesehen. Sehr, furchtbar. Sehr verstörend.
Ich kann das nicht mehr aufmachen, die Seite. Sie ist so furchtbar geworden.
Ich habe extra letzten Monat 10.000 Euro gespendet, weil immer oben dieser Disclaimer war, bitte spenden Sie viel Geld für uns. Wir wollen und das haben Geld. Sie jetzt ich wollte, dass dieses Pop-up weggeht, dann habe ich einfach überwiesen. Und jetzt haben die mit meinem Geld das neue Layout gemacht, ohne mich zu fragen. Das Pop-up war immer noch da übrigens.
Haben Sie das L genommen?
L?
Haben Sie das L genommen?
Nee. Was ist L?
L ist, wenn man verliert. Sie können ein W nehmen, Sie können ein L nehmen, Sie haben ein L genommen.
Ah, okay. Ich kenne nur F machen. F machen ist Tribut zollen.
Ah ja, das gibt's ja im
Internet, wenn jemand stirbt, oder zum Beispiel. F.
No Cup.
No Cup.
Gibt's auch.
Ist immer, wenn ich unterwegs bin
Sprache,
und schreibe, ne? Dann ist es No Cup.
Und da sind wir genau da, wo ich hin wollte.
Ja.
Mir ist aufgefallen, die erste Schrift,
ja.
Die entstanden ist.
Entschuldigung.
Aufzeichnungen. Wo war das?
Bei den Sumerern.
Richtig. Und da dort sind auch die Anfänge bürokratischer Strukturen, ja. Und jetzt ist meine Hypothese, dass Schrift und bürokratische Strukturen einfach einhergehen.
Ja.
So kulturgeschichtlich. Also Sie haben sowohl im Babylonischen Reich,
ja.
Als auch im Ägyptischen Reich, als auch im antiken Griechenland haben Sie die ersten bürokratischen Strukturen, wo nämlich Verwaltung aufgeteilt wird, zum Beispiel der Vorräte, wenn Sie zum Beispiel Getreide oder sowas als Staat, wollen Sie ja Steuern eintreiben, das haben auch schon die Sumerer verstanden, dass man, um einen Staat zu finanzieren, muss man nicht wahr einen Tribut entrichten.
F
in Chat.
Und da haben die Sumerer haben dann F gedrückt.
Haben F gedrückt und dann sind die Körner sind rüber gewandert in diese Pyramide.
Und das hat denen ermöglicht, überhaupt zu einem funktionierenden Staat zu werden,
ja.
Weil die Schrift hatten.
Richtig, richtig.
Weil die aufschreiben konnten, die hatten noch nicht so große Zahlen, die haben dann geschrieben, von zum Beispiel Bauer Huber,
ja.
Haben wir 100 Säcke,
ja.
Mais bekommen.
Genau.
Meist gab es damals noch nicht.
Nicht in Babylon, nein.
Gab es nur in Amerika.
Da gab es so Schlamm.
Wir haben 100 Getreide. Säcke,
ja.
Voll Schlamm bekommen, zum Beispiel. Und dann hat der dafür bekommen, dass er im Abspann genannt wird.
Ja, auf den Tontafeln.
Ja.
Ist das nicht spannend, dass Sprache und Schrift vor allen Dingen, Schrift sowohl natürlich unsere Kultur definiert, also wir sagen Hochkultur auch immer erst dann, wenn Schrift entstanden ist. Wir sagen, aber man findet auch erst Verwaltungsapparate, sobald es Aufzeichnungen gibt. Ich kann jetzt noch nicht die Kausalität direkt nachweisen, aber...
Aber nur weil man durch die Schrift das nachvollziehen kann, heißt es ja eben auch nicht, dass das nicht vorher schon
vorgeherrscht hat. Nur eine Korrelation. Korrelation, ja.
Weil vielleicht haben die vorher, was weiß ich, sich abgezählt oder sich...
Aber es wird ein bisschen schwierig, sobald die Struktur groß wird. Und Bürokratie entsteht ja auch erst, wenn die Strukturen groß werden. Und die richtige Bürokratie, der Kammerismus, wie wir ihn hier zum Beispiel nennen in Deutschland.
Kammerismus?
Mhm. Das ist eine Form der Bürokratie, die im Merkantilismus ausgebildet wurde.
Das ist in verschiedene Kammern, die Entscheidung fällen über irgendwas.
So, um es verkürzt zu sagen. Der Merkantilismus ist noch wichtig, dann wollte ich noch mit ansprechen.
Ja.
Also das ist quasi der Vorkapitalismus, bevor es wirklich einen echten Kapitalismus gab, haben die Herrscher gesagt, hier Make Germany Great Again.
Ja.
Hier ist jetzt ganz krasse Einfuhrzölle.
Ja.
Weil wir wollen lieber verkaufen nach draußen und lieber weniger kaufen von draußen.
Weil da kommen die von draußen hier rein,
ja,
stoßen sich reich,
ja,
und hier wird nichts mehr gekauft.
Ja, genau.
Gibt's ja.
Und das ist dann der...
Seit wann gibt es das, Merkantilismus?
Da müsste ich jetzt nachschauen, die Zahl. Das ist schon ein bisschen her. Jedenfalls...
Aber wahrscheinlich Mittelalter.
Ja, so frühe Neuzeit. Doch, 16. Jahrhundert.
Ah, ja.
Also Ende des Mittelalters. Frühe Neuzeit, sage ich doch.
Ja.
Genau, und also die Herrscher haben gesagt, und jetzt wird es interessant, und jetzt bitte ich Sie, mir zu folgen, weil da steckt ein kleiner Jux darin.
Aha.
Warum haben die Herrscher gesagt, wir wollen hier weniger nach
ist das
nach
Witz? Kommt jetzt,
nein, das ist kein Witz, es ist ein Schmunzler, fand ich interessant.
Ja.
Weil wir reden über Bürokratie und wir reden ja auch immer darüber, diesen Vorwurf, das ist ineffizient und das ist, frisst alles nur Geld auf,
ja,
ohne irgendwie was zu bringen.
Ja,
der
das
Allgemeine.
Stimmt ja auch.
Sagt man so, nicht wahr?
Sagt
man. Und im Merkantilismus ist so eine richtige Verwaltungsstruktur entstanden, um Kosten zu decken. Also,
ja,
verstehen Sie? Man hat quasi Tributzahlungen und Steuern und Zölle errichtet, um einen Staatsapparat zu finanzieren. Das war der eigentliche Grund.
Das
Geld, den Staatsapparat zu finanzieren, hat gefehlt. Und deswegen hat man mehr Verordnungen geschaffen, mit denen man finanzieren kann. Also
ja, sprich
zum Beispiel.
Aber die sind nicht über die Steuern gegangen, über den Zehnt.
Ja, doch auch, aber. Schon. Aber es geht jetzt hier in dem Merkantilismus-Ding, Beispiel ging es halt speziell um Einfuhrzölle.
Ja.
Und
das war der Witz hier.
Das war der Witz war, dass die Bürokratie zum großen Teil sich selbst rechtfertigt.
Also, weil man, sie was kostet.
Ja, muss man Geld einnehmen und um Geld einzunehmen, braucht man mehr Bürokratie. Und Sie sehen, das ist so ein sich selbst widersprechender, ein antithetischer Satanskreislauf.
Ja, vielleicht nicht. Vielleicht ist es einfach nur so ein... Das ist ja das Absurde an der Bürokratie.
Ja. Und die hat ja ein absurdes
Potenzial.
Das
es schon immer gab. Vielleicht ist die per se absurd, einfach Bürokratie.
Ja, aber Max Weber sagt ja, sie ist ja ein rationales Mittel. Das ist ja, der Witz ist, es ist ja sowohl rational und logisch aufgebaut. Diese Regeln sind ja nicht komplett willkürlich, sondern sie haben ja ein Gesetz zur Grundlage, an das sich die Beamten einfach strikt halten.
Ja.
Aber je größer diese Struktur wächst, desto absurdere in Realita kann das werden. Ich habe ein kleines Segment für Sie. Ich habe hier ein paar Zitate vorbereitet, die ich so wild einstreuen möchte. Einfach so, berühmte Denker sagen was zur Bürokratie.
Und Sie haben mir einen eigenen Jingle mitgebracht.
Ja, ja. Karl Marx hat zur Bürokratie gesagt, die Bürokratie gilt sich selbst als der letzte Endzweck des Staates. Das war der erste Segment.
Das war Peter Bretzmann an der Sopran. Klarinette. Vielen Dank, Herr Bretzmann. Nehmen Sie sich einfach einen Tee. Ich komme gleich in die Küche
okay,
und mache Ihnen okay Wasser drauf.
Kann ich den selbstständig bedienen? Oder?
Nee, lassen Sie bitte einfach einen Teebeutel rein. Ich komme dann später und schütte Ihnen heißes Wasser drauf. Sehr
aber warum soll was soll der Teebeutel in der Tasse, wenn noch kein Wasser drin ist? Verstehe ich
nicht. Tee ist ein Aufgussgetränk, das heißt, das Wasser muss auf den Tee drauf. Nicht den Teebeutel nachher in das heiße Wasser
okay, rein. Okay, ja, dann mache ich, das heißt, ich nehme die Tasse, tu den Teebeutel
nee,
rein
nee, nicht.
Und tu dann das Wasser rein.
Nee.
Und Sie kommen dann und tun das Wasser in den... Ja, Entschuldigung, Sie brauchen jetzt nicht so blöd gucken. Ich bin hier bloß zum Klarinettespielen gekommen. Mir wurde Tee versprochen. Jetzt lacht er mich aus. Ich gehe jetzt.
Tschüss, Herr Bretzmann.
Toller Eisenbad, das haben Sie ja toll gemacht. Da habe ich einen Künstler eingeflogen.
Entschuldigung.
Und Sie wollen ihm nicht mal erklären, wie ein Tee funktioniert.
Es tut mir leid, der Mann ist 85 Jahre alt. Der muss doch langsam mal
aber wissen, wie man Tee macht. Aber schauen Sie doch mal, wie traurig er geguckt hat, als Sie das...
Tee ist ein Aufgussgetränk, Frau Meisendraht. Das ist da wohl, ist noch nicht so schwer zu verstehen.
Er kommt halt aus einer anderen Generation, wo es noch keine Wasserkocher gab.
Die haben die Hände aneinander gerieben und die ins Wasser rein, damit es kocht. Ja, aber
sie müssen doch sein. Sie können doch nicht einfach so...
Ich habe das doch auch lernen müssen.
Ja, aber doch nicht so. Doch nicht vor allen Leuten hier mit der Klarinette in der Hand.
Ich kann es ihm ja aufschreiben das nächste Mal.
Ja, gut.
Unglaublich. Aber toll, dass Sie, wie haben Sie Peter Brötzmann bekommen? Das ist wirklich fantastisch.
Sie werden es mir nicht glauben, aber der war halt zufällig,
bei den Schreiner.
Nein, beim Schreiner. Ah. Der hat nämlich sich eine Klarinette gedrechselt.
Ja, das klang ja sehr schön.
Ja, es ist noch ein bisschen, er hat gemeint, es ist ein Prototyp. Nur ein Prototyp. Was machen Sie denn jetzt schon wieder hier?
Jetzt gehen Sie bitte in die Küche jetzt. Hat er jetzt alles mitgehört?
Ja, ich hab hier Wasser mit Tee. Nee. Hier, wollen Sie mal probieren? Schmeckt nach Wasser.
Wir hören einen Text.
Okay. Komm dann später
ja,
wieder,
gell? Tut mir leid, Herr Eisenbart, ich wusste nicht, dass der so anhänglich ist. Ja, alles gut.
Das ist kriegen wir hin. Gut.
Bürokratie und Literatur, was fällt ja, Ihnen da ein?
Ganz viel, da gibt's natürlich ganz viel. Aber es gibt natürlich einen Könner der deutschsprachigen Literatur, der da wäre.
Francesco Kafka.
Richtig. Aus Florenz. Sie kennen Pinocchio, nicht wahr?
Ich kenne den persönlich, ja.
Hat aber nichts mit Bürokratie zu tun. Ich wollte eigentlich sagen, dass Franz Kafka natürlich der große Könner und der gefeierte, will man schon fast sagen, Bürokrat oder Beobachter der Bürokratie, der auch so ein bisschen verstanden hat, das, was Sie vorhin meinten, so die Absurditäten herauszuarbeiten, aber auch die Tragik der Bürokratie. Ja. Also ein sich selbst rechtfertigendes System.
Ja.
Zum Beispiel jetzt nehmen Sie den Prozess natürlich als Beispiel oder das Schloss. Die Bürokratie ist ein Apparat, der so eine diffuse Macht über alles hat.
Ja.
Da sehen Sie wieder, da ist die Matrix, die vorhin, ich habe mir schon Gedanken gemacht. Also es gibt quasi eine Machtstruktur, die so über allem wie eine dunkle Wolke über der Stadt schwebt. Und die Menschen so im Griff hat.
Für die Leute, die das Schloss nicht kennen, also Prozess sollte allen klar sein, aber Schloss...
Ja, da wird vermessen.
Das ist ein Vermesser, der wird geladen, aber kann nicht den Auftrag ausführen.
Es ist quasi immer wieder begründet durch eine Machtstruktur, also wird permanent auf eine Machtstruktur in dem Buch Bezug genommen, die etwas verhindert, die etwas begründet. Warum etwas so sein muss, wie es ja auch in der Bürokratie ist. Ich weiß, es gibt Regeln, aber diese Regeln werden nicht weiter erklärt, sondern werden als so hingenommen und stehen quasi als Endgrund für alles irgendwie immer zur Verfügung.
Ja, und man weiß nicht, warum das so ist, sondern es muss einfach angenommen werden, dass es wohl so sein muss.
Ja.
Ich glaube, das Genialste an dem Roman Das Schloss ist, dass Kafka gestorben ist, bevor er es zu Ende geschrieben hat, weil so weiß man nicht genau.
Ja.
Kommt noch der Vogt und sagt, warum hast du denn nicht den Auftrag ausgeführt, für den ich dich...
Ja. Beim Prozess ist ja so, dass dann Männer kommen und den einfach umbringen, weil er seine quasi, man könnte annehmen...
Also er weiß nicht, wofür er angeklagt werden soll, aber er soll vor Gericht erscheinen.
Ja, und es gibt quasi immer wieder Hürden, bürokratische Hürden, wie der Amerikaner sagt, rotes Band, nicht wahr, Red Tape. Ist ja Bürokratie bei den Amerikanern, ist ja rotes Band. Das müssen Sie sich mal vorstellen in den Verwaltungszentren.
Bei uns heißt es roter Faden.
Ariadnefaden,
heißt
bei den Griechen. Also im Prozess ein abgeschlossener Roman, kein Romanfragment. Also Kafka hat noch gelebt, als der Roman fertig geschrieben wurde.
Ja.
Da wird am Schluss ein klares Ende gesetzt. Da schlägt quasi der Verwaltungsapparat, benutzt quasi sprichwörtlich eine Guillotine, um den Roman zu beenden. Ich weiß
es ist eher ein Butterbrotmesser.
Ja, es wird mit einem Messer, aber ich meinte jetzt die Guillotine als ein scharfes Schwert der Bürokratie.
Sehr unkorrekt ausgedrückt.
Ja, Sie wissen, was
müssen Sie vielleicht nochmal reinschauen.
Das Schloss hingegen, wie Sie schon sagt, ist Fragment geblieben und gibt
uns... Und deswegen auch so lustig. Und da gibt es ja eine Geschichte in der Geschichte beim Prozess.
Ja, richtig.
Können Sie die kurz erzählen?
Eine Parabel. Da kommt der Mann, wird gebeten, sich hinzusetzen vor Türen.
Ja, also er muss in das Gebäude, in das Gerichtsgebäude hinein und wird aber nicht eingelassen.
Ja. Irgendwas mit Türen.
Das sind Wächter.
Richtig, Wächter und Türen.
Und die lassen ihn nicht hinein. Oder ein Wächter, der lässt ihn nicht hinein und sagt so, nein, du kannst es versuchen, kannst gegen mich kämpfen.
Ja.
Aber nach jedem, den du besiegst, kommt noch einer, der noch stärker ist als ich.
Richtig.
Und dann wartet er. Und was passiert dann?
Dann findet er ein Level-Up.
Das wäre schön gewesen.
Habe ich mir so gedacht.
Er ist wahnsinnig alt und kurz vorm Sterben und dann sagt der Wächter, jetzt mache ich die Tür hier zu, verschließe sie für immer.
Ja.
Denn sie war nur für dich bestimmt, du kleiner Dummkopf.
Ja.
Du hättest einfach mich überrumpeln müssen oder so.
Ja. Und das ist ja die Kafka-eske.
Das ist das, was
Kafka aus so lustig gemacht hat.
Genau, das ist so der...
Der hat ja auch damals
ein früher Kesser in Prager
Jazzkellern, war er ja unterwegs und hat seine ersten...
Mit Brötzmann, ne?
Ja, hat ja großen Erfolg, hat ja auch ein Special auf Netflix mit Kafkas...
Was ist Ihr Lieblingsgag aus dem Stand-up von Franz Kafka?
Ich glaube, kennen Sie das, wo er sagt, kennen Sie das im Büro? Mit dem, und dann hat er so Stimmen, wo er seine Bürokollegen nachmacht. Aber er hat dann so eine Stimme, wo er dann so Jack Nicholson nachmacht zum Beispiel.
Okay. Hat sich viel von Jim Carrey abgeguckt.
Ja, ja. Tim Curry auch.
Tim Curry.
Und
Robin Williams.
Ja, Nick Kershaw auch.
Ja.
Und
ich mag den Witz, wo er sagt, kommt ein Käfer in eine Bar.
Ja.
Sagt der Wirt. Was machst du denn so ein langes Gesicht?
Ja, das war sehr scherzhaft. Das haben sie ja nochmal remastert,
ja.
Für Netflix.
Das wurde ja, Max Brod hat ja Gott sei Dank gerettet, weil Kafka hat gesagt, er sieht sich nicht als Stand-Upper, ja. Er sieht sich mehr als Dramatiker, als Romancier,
ja.
Aber Max Brod als Sexbombe auch. Und er möchte, dass
das Netflix-Specials verbrannt wird.
Dass die alle verbrannt werden.
Ja. Und dann hat Max Brod aber gesagt, nee, ich mache hier einen Drum and Bass draus.
Ja, und da muss ich nie mehr arbeiten.
Ja, ist Fair Use, hat er gesagt.
Fair Use, ja. Ja, ein bisschen unverschämt, sich an seinem Freund zu bereichern.
Ja, aber es wäre der Welt auch viel erspart geblieben.
Stimmt.
So, ich habe so eine Nummer. Was denn jetzt?
Wollen Sie noch was spielen, Herr Brötzmann?
Ja, ich dachte, wir haben mehr. Ich dachte,
setzen Sie sich hin.
Ich gebe Ihnen wieder das Handzeichen. Okay. Also wollen wir noch mal eine Kategorie?
Okay.
Wichtige Zitate zum Thema Bürokratie, vorgetragen von... Wenn es nicht notwendig ist, ein Gesetz zu erlassen, ist es notwendig, kein Gesetz zu erlassen, hat Montesquieu gesagt. Herr, bitte, jetzt. Sehr schön. Hab ich gut gemacht.
Ja, haben Sie sehr, sehr schön.
Ich habe auch schon viel.
Ja, wir rufen Sie dann, wir melden uns bei Ihnen.
Okay, ich hatte auch so eine Anekdote zum
vielleicht in der zweiten Stunde, wir sind ja noch eine Stunde da.
Also als Musiker, als Musiker, muss man auch oft, Straßenmusik, kennen Sie?
Mhm.
Straßenmusik.
Herr Brötzmann, vielleicht in der zweiten Stunde.
Oh, okay. Na gut.
Na? Ja. Erzählen Sie Ihre Anekdote in der zweiten Stunde. In der zweiten Stunde.
Wie vielte ist gerade?
Erste Stunde. Okay. Fast vorbei. 5 Minuten noch.
Wie viele Stunden haben wir denn insgesamt?
Zwei Stunden. In der zweiten Stunde kommen Sie nochmal rein und erzählen Ihre Anekdote.
Wie viel Uhr?
Ich komme dann in die Küche.
Oh, okay.
Ich gebe Ihnen Bescheid.
Ja. Legen Sie sich aufs Sofa. Soll ich Ihnen noch einen Tee machen?
Ja, machen Sie mir noch.
Okay, dann. Bis später. Tschüssi.
Ja. Tschüss. Tschüss. Tür zumachen.
Oh. Oh. Sie sind aber auch grob. Auch dafür, dass er nicht so viel älter ist als Sie.
Ich muss mir das nicht gefallen lassen. Von so einem Dreikäse hoch. Irgendwie.
Aber Sie haben ja schon, das ist ja gerade perfekt. Wir waren ja gerade geistig in Tschechien beim Herrn Kafka,
ja.
Nicht wahr? Wir haben gerade über Kafkas Stand-up geredet.
Ja.
Und ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht tatsächlich, wie ist denn Bürokratie und Humor? Findet man, hat das, beeinflusst sich das gegenseitig? Wir hatten jetzt gerade mit Literatur und Sprache schon die Verbindung zwischen Bürokratie und Literatur. Aber können wir auch eine Verbindung zwischen Humor und Bürokratie sehen? Herr Eisenbart, haben Sie dazu eine Meinung?
Ja.
Ja?
Stichwort Asterix.
Asterix. Sagt Ihnen das was? Die mythologische Figur aus dem antiken Gallien, nicht wahr? Es gibt ja gute Aufzeichnungen tatsächlich aus der keltischen Mythologie. Die haben ja in Farbe,
ja,
haben die ja schon Bilder gemalt.
Ja, stimmt.
Aus denen wir Geschichten,
das stimmt,
aus der Geschichte quasi sehr anschaulich lernen können.
Ja.
Es sind spannende Details drin, zum Beispiel, dass die Chefs immer auf so großen Schilden getragen wurden.
Und dass die Musikanten in die Bäume gehängt, richtig, wurden.
Richtig.
Das nicht, weiß man ja heute gar nicht mehr sonst.
Ja, man weiß es ja nur dank dieser Aufzeichnung.
Ja.
Und das ist ja
oder auch, dass ja, die ganz stark Wildschwein essen.
Genau, Wildschwein.
Und der Fischverkäufer sich mit dem Schmied gar nicht kann. Dass, genau, die können nicht ohne einander, ja, aber auch nicht miteinander.
Ja, wie ein Dorf damals funktioniert hat, wissen wir ja alles dank dieser Aufzeichnungen. Das, ja, ist ja auch schon verrückt, dass man
das so toll,
detailliert,
ja,
auch nachlesen,
ja,
kann.
Ja.
Jedenfalls in dieser mythologischen Welt, in diesem MCU, Mythological Cinematic Universe,
yes,
gibt es eben auch einen Film, in dem Bürokratie natürlich thematisiert wird, wo dann ein gallischer kleiner Mann rumgeschickt wird, um einen Passierschein zu,
genau, holen. Und der Passierschein wird in einem Haus ausgestellt und jetzt kommt die kleine satirische Spitze von diesem Autor oder dem, der es übertragen hat. Das Haus heißt das Haus, das alle verrückt macht.
Ja.
Das ist, wenn man da genau hinguckt, ja, merkt man, da ist eine Kritik verborgen.
Ja, eine feine, ziseliert, fast schon ausgearbeitete Gesellschaftskritik steckt da drin.
Ja. Und da muss man schon sagen, da habe ich mich köstlich amüsieren können, als dieser Film im Kino gelaufen ist.
Die werden dann ja auch so grün und blau im Gesicht, wenn die sich aufregen. Das ist ja auch, das wusste man ja auch früher nicht, dass die GallierInnen, also frühe EuropäerInnen,
ja,
gender jetzt gerne mit, dass die damals die Möglichkeit hatten, zum Beispiel kariert im Gesicht zu werden. Das hätte man ja niemals,
hätte ich nie gedacht.
An Ausgrabungen hätte man das ja auch niemals feststellen können.
Und dann kommt der nämlich, hat dann den Passierschein, ja, und dann sagt der ihm den geben soll,
ja,
sagt, du bist ein Wildschwein, du bist ein Wildschwein.
Ja.
Das ist auch, da musste ich auch so herzlich drüber lachen.
Ja, ist eigentlich auch sehr
das
witzig. Ist,
natürlich passiert das nicht im Amt wirklich.
Ja.
Aber sich das vorzustellen ist natürlich schon köstlich. Das finde ich wirklich. Wir müssen jetzt einen kurzen Text hören, weil es ist jetzt ganz.
Ja.
Und danach.
Wollen wir unseren Klarinettisten vielleicht nochmal.
Das wäre natürlich jetzt für den Song um ganz, ja, gar nicht schlecht.
Ja. Soll ich versuch's nochmal vorsichtig.
Gut. Hier kommt ein Text von Theobald Fuchs. Ja, hören Sie doch einfach selber mal.
Alle Fragen sind eindeutig mit Ja oder Nein zu beantworten. Eine Unterlassung der Antwort führt automatisch zum Abbruch des Verfahrens und der Ausweisung des Antragstellers. Zur Beantwortung der Fragen sind keinerlei Hilfsmittel zulässig. Es darf keine Hilfestellung anderer Befragter noch etwaiger zufällig anwesender Personen in Anspruch genommen werden. Jede Form des Unterschleifs führt zur unmittelbaren Ausweisung, Bestrafung oder Hinrichtung, je nach erstinstanzlicher Entscheidung des örtlichen Entscheidungsträgers. Frage 1. Werden Sie sich bedingungslos dem totalen Kapitalismus hingeben? Ja oder Nein? Frage 2. Werden Sie sich wirklich bedingungslos dem totalen Kapitalismus hingeben? Ja oder Nein? Frage 3. Werden Sie jegliche Art von Psychopathen, Narzissten, Schulhofschlägern, Alphamännchen, Selbstdarstellern, Massenmördern, Arschnasen, Drecksäcken und ähnliche mehr in Führungspositionen akzeptieren und sich ihnen kritiklos unterwerfen? Ja oder Nein? Frage 4. Glauben Sie an Geld, nur an Geld, nichts anderes als Geld und ewiglich an Geld? Ja oder Nein? Frage 5. Glauben Sie wirklich an das Geld, mit aller Kraft, inbrünstig liebend und für immer? Ja oder nein? Frage 6. Nehmen Sie alle Nebenwirkungen in Kauf, verzichten auf jegliche Form der Haftung und Wiedergutmachung, enthalten Sie sich jeglicher Kritik oder Fehleranalyse, bekämpfen Sie alle Versuche, Solidargemeinschaften zu bilden und sinnlos Gerechtigkeit zu schaffen, alle Punkte zusammen, ja oder nein. Frage 7. Werden Sie stets versuchen, der Erste zu sein, vorne dran zu stehen, alle anderen zu übervorteilen? Werden Sie niemandem sonst Vortritt gewähren, alle Futtertöpfe für sich selbst beanspruchen, mit Ellenbogen Kranke, Alte, Arme, Gehandicapte und Schwache wegzustoßen, ihnen dabei so wehtun, dass sie ihnen für immer aus dem Weg gehen, sich in die erste Reihe durchschlagen, über berstende Knochen und stöhnende Eingeweide trampeln, dort alles an sich raffen, was da ist, ohne Maß und Grenze aufladen, einstecken, klammern, abgreifen, einsacken, was geht, nur weil es da ist und sie den anderen ums Verrecken nichts und auch nicht das allerklitzekleinste Winzi-Bisschen übrig lassen wollen? Ja oder nein? Frage 8. Können Sie sich ja denken, können Sie... Oder nicht, oder was? Ja oder nein? Frage 9. Wirst du im Namen des Kapitalismus ein Werkzeug nach dem anderen entwickeln, das dann im Namen des Geldes eingesetzt werden kann, um Feinde zu töten, Schwächere zu unterdrücken, arglose Mitmenschen zu betrügen und den Reichtum der wenigen ins Unermessliche zu steigern? Ja oder nein? Frage 10. Denn ist es nicht würdig und recht, einzugehen unter ein Dach, das da gebaut ist aus purem Gold, zu schützen den Verdienst und die Steigerung des Profits, zusammengehalten vom Gehirnschweiß der tausend und einem Gottesleugner, diesen nützlichen Idioten? Ja oder nein? Verdammt nochmal, nur ja, nichts als ja, es gibt kein Nein zum Teufel.
Dieser Fragebogen wurde kurz nach Weihnachten im Brustbeutel eines minderjährigen Spermiums gefunden. Es hatte Unterschlupf im hohlen Rumpf eines Schokoladen-Nikolaus gesucht, dem der Kopf abgebissen worden war. Da es offenbar das Rennen schon verloren hatte, ehe es begonnen hatte, konnte man nichts mehr tun. Es wurde in eine entsprechende Einrichtung verbracht. Über die Herkunft des Zettels konnte es keine Angaben machen, weil einfach jung und noch viel, 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 viel zu unschuldig.
So, also setzen Sie...
Wo soll ich mich jetzt hier...
Das setzen Sie sich einfach da, wo Sie vorhin gesessen haben.
Okay. Ich weiß, was soll ich spielen? Trompete? Ich kann alles. Also ich kann Akkordeon noch spielen.
Wir hätten eine Trompete da.
Ich habe ja hier so ein...
Aber Sie sind ja weltbekannter Saxophonist, deswegen wäre es schon schön, wenn Sie Ihrem Namen gerecht werden würden.
Ich fühle mich immer so reduziert darauf. Das ist mal so...
Das, spielen Sie...
Herr Eisenbart, Sie haben vorhin gemeint, für wen wollen Sie singen?
David Crosby.
David Crosby. David Crosby, der aus... Ja, Sie, den kannten Sie noch. Ein Mann von Statur. Okay, also dann sind Sie soweit. Ich glaube, das wird mein neuer Freund. Ich finde den eigentlich putzig.
Peter Britzmann?
Ja, Peter Britzmann. Super, super, super Dude. Fresh.
Ja, er ist aber sehr beschäftigt. Ja, also ich weiß nicht, ob er immer...
Ist nicht immer,
aber vielleicht, wenn er... Hätten Sie Lust, ab und zu vorbeizuschauen?
Ja. Okay.
Ich muss Sie ein bisschen runterregeln, wenn Sie spielen.
Ich hab das...
Nochmal.
Normalerweise klatschen die Leute immer. Was
ja.
Ist denn hier eigentlich los?
Wir, 3, 4...
David Crosby. Shares, David Crosby. Du hast nie dazugehört. Ist das für eine Taktart? Das kann ja auch nicht sein. Fügen Sie da halb Dreivierteltakte ein noch.
Das ist Jatz. Da können Sie mal den Herrn Bretzmann fragen, wie das geht.
Ja, so geht es. Also wenn Sie Saxophon spielen, wollten noch über Crosby jetzt singen. Wenn Sie Saxophon spielen, müssen Sie aber auf eine Sache achten. Damit Sie, weiß ich nicht, damit Sie das andere Geschlecht beeindrucken. Ich kenne es. Sie müssen Gefühl reinbringen. So wie wenn Sie singen. David Crosby hat das auch in Gesang gemacht. So dieses Schmonzetten, kennen Sie das so. Das ist fast ein Halbton. Ich meine, das macht Eindruck. Das macht Eindruck. Da klatschen die Leute. Und wenn sie mehrere Töne hintereinander so, wie wir sagen, binden, dann kommt etwas Gefühlvolles dabei raus. Und auch dem Anlass angemessen. Da ist ein Mensch gestorben. Wir wollen hier keinen Quatsch machen.
Das war der Song um Gans.
Ja.
Für David Crosby.
Ja.
Legendärer Mützenträger.
So, wir könnten jetzt nochmal über die politische Diskussion ein bisschen sprechen. Wir haben das jetzt voll mit der Gewaltenteilung, das ist ein bisschen misslungen, diese ganze Dimension ein bisschen einzuhegen, denn es gibt verschiedene politische Ideologien oder politphilosophische Strömungen natürlich, Sie wissen das, auf der Welt, nicht wahr?
Ja.
Und die positionieren sich sehr unterschiedlich zu der Idee einer Bürokratie.
Ja.
Wenn Sie zum Beispiel denken hier, Libertäre, nicht wahr? Libertäre.
Liberté.
Die sagen, ja, die individuelle Freiheit ist das quasi Größte, da muss man alles andere unterordnen.
Ja.
Der Staat sollte wenig Macht haben. Schlanker Staat, kennen Sie noch, von Herrn Merz, glaube ich. Und dementsprechend macht es natürlich auch ein bürokratischer Apparat. Ist natürlich Gift für das libertäre Herz, nicht wahr? Auf der anderen Seite gibt es die, auf der anderen Seite des Spektrums sozusagen, sind Kommunitaristen oder halt auch der Sozialist hingegen würde sagen, ja, starke staatliche Strukturen, ein klar definierte Regeln und eine Planung des Staates befördert das Gemeinwohl und ist deswegen auch natürlich gut für den Einzelnen oder die Einzelnen, nicht wahr? Also in diesem Spannungsfeld befindet sich die Bürokratie immer hin und her gerissen zwischen individueller Freiheit, nicht wahr? Freiheit lassen, aber auch Freiheit einschränken. Also es gibt diese Argumentation, gerade auf die persönliche Freiheit bezogen. Ja, was ist denn? Der macht einen Krach dahin. Ja, also, Herr Eisenbart! Ja, also! Es ist heute... Ja, was? Was?
Wollen Sie Schokoladen oder Gewürzkuchen?
Hui, da ist ja ein... Haben Sie Geburtstag gehabt?
Ich habe Geburtstag... Ja.
Wie viele Jahre?
Sechs? Sie haben mir wieder nicht gratuliert.
Das... 95.
Also ich muss zugeben, das ist nicht... Den habe ich nicht selbst gebacken, den hat Radio Z für uns gebacken.
Ach so.
Weil es 35 geworden ist.
95 steht da aber.
Das ist schon runtergekracht.
Okay.
Nee, wenn Sie genau hingucken.
35 Happy.
Happy.
Happy, Happy.
Happy Radio Z wünschen wir auch.
Ja, kann ich da jetzt was essen von oder ist das
ja.
Mit der Hand?
Ja, ich wollte Sie nur fragen, was Sie essen wollen.
Ja, das hier.
Gewürz oder Schoko? Gut.
Ja. Hey, Heide, Heide Witzke. Also, wir waren stehen geblieben, genau, aber die politische Dimension. Also, es gibt quasi von jeder, Sie können das durchdeklinieren durch alle politischen Strömungen, wie die sich zu einem bürokratischen Apparat verhalten. Also, es gibt durchaus immer wieder populistische Stimmen. Wir hatten es vorhin schon. Das Populistische ist immer zu sagen, ja, wir bauen Bürokratie ab, weil natürlich das Argument, dass es Geld kostet, dass es ineffizient ist wegen zu vielen Regeln, Sie müssen in zu viele Büros reinrennen, um irgendwas zu bekommen, das könnte man alles vereinfachen. Das ist natürlich sehr einfach, immer zu sagen. Ja, und natürlich bestimmt auch in gewisser Weise gerechtfertigt, aber es ist auch immer sehr einfach und dann eine klare Lösung anzubieten und die Lösung einfach zu sagen, einfach Bürokratie grundsätzlich abzuschaffen, ist natürlich auch problematisch, denn wir haben jetzt ja schon bei den Sumerern gesehen, es gibt keine Staatsform, die ohne einen Staatsapparat auskommt. Das gibt es einfach so nicht. Man muss halt nur überlegen, wie groß muss es sein. Und es gibt natürlich immer eine Gruppe von Leuten, die sagen, man muss dann einfach das Ganze digital machen. Das
ja.
Digitale Büro, der papierlose Tiger, Herr Eisenbart.
Der zahnlose Papiertiger, meinen Sie?
Der papierlose Zahntiger.
Der papierlose Zahntiger.
Ja, also E-Governance oder Liquid Democracy ist hier.
Oder Elster.
Richtig, das gehört dazu, das gehört dazu. Die Elster wird jedem auf dem Computer installiert.
Ja.
Und dann muss man nicht mehr zum Finanzamt gehen.
Außer man hat sich verklickt.
Also man hat sich verklickt.
Also man will viel Geld zurück. Dann sagen die,
da
wir wollten
Sie
mit Ihnen nochmal drüber reden.
Sie haben so viel, kriegen so viel für uns zurück, bitte bringen Sie eine Schubkarre mit.
Ja.
Sagen die, habe ich auch schon gehört vom Finanzamt.
Ist Ihnen auch schon passiert.
Ja, ja, ja. Und dann haben die Schweine, haben dann einfach 2 Cent-Stücke, haben die versucht loszuwerden.
Dieses Kupfergeld.
Ja, das eigentlich eh abgeschafft gehört, wenn Sie mich fragen.
Oh, haben Sie mitbekommen, ne?
Ja.
Dass in Nürnberg jetzt... 2 Kneipen gibt, oder? Das eine ist, glaube ich, Burgerkette und das andere Elektroladen.
Ja.
Kann man nicht mehr mit Kupfernem bezahlen.
Na,
beziehungsweise gar nicht mehr mit
und
Geld.
Das, und wissen Sie, was das bedeutet? Das ist genau,
ganz ohne
was,
Geld.
Was wir gerade beschrieben haben, das
geht einfach
ist...
rein, Burger essen und wieder gehen.
Das
ohne
ist,
Geld.
Sie kriegen vom Finanzamt das Kupfer
ja.
In der Schubkarre. Als Bonus 2000 Euro.
Ja.
Ja.
Sie freuen sich schon.
Freuen Sie sich.
Und heben sich einen Bruch.
Ja. Und das zuerst. Und dann wollen Sie damit, wie ein unbescholtener, bei Ihnen jetzt Bürger,
ja.
Einfach
Bürger essen. Genau.
Und dann.
Unbescholtenen Bürger essen.
Richtig.
Und dann können Sie nicht bezahlen.
Und dann können Sie nicht bezahlen. Und was ist das am Ende?
Beschiss.
Kalte Progression.
Ah. Denn das habe ich auch gemeint.
Heute bleibt die Küche kalt.
Gibt auch andere Ketten, wo man Hähnchen essen kann.
Aber in der Südstadt hat der zugemacht.
Hat er zugemacht.
Und hat jetzt einen Burgerladen aufgemacht. Und die nehmen keine Kupfermünzen. Jetzt haben sie den Salat. Kalte Progression. Und so werden wir kleinen Bürger auf der
jetzt
Straße.
Hören Sie auf.
Werden
Frau
wir da kalt
Sie
enteignet.
Und kleine Bürgerin.
Das ist Enteignung. Das ist
doch,
Enteignung.
Mhm.
Hat
Sie
denn das Individuum gar keine Rechte mehr? Gibt es denn überhaupt keinen Besitz mehr? Muss man denn überhaupt immer den Staat um Erlaubnis fragen, wenn man einen, ich weiß nicht, ich habe da ein Carport, habe ich machen wollen, hier hier neben dem Spielplatz. Also ich gebe zu, es war ein bisschen im Spielplatz, aber man muss...
Ab sofort jeden... Vierten Sonntag im Monat.
SUV. Ich habe extra ein Elektro-SUV gekauft, um mit den, damit ich...
Jetzt rede ich die Sendung von Frau Dr. Magdalena Meisendraht. Die neue Call-In-Sendung, wo Sie selber anrufen können und sich beschweren können über die da oben und dass man selber gar nichts mehr sagen darf. Die neue Sendung gibt es jetzt auf diesem Sendeplatz, wo vorher Eisenbart und Meißendraht war. Das ist ab sofort die neue Sendung. Jetzt rede ich. mit Dr. Magdalena Meisendraht. Ich werde es mir auf jeden Fall anhören von zu Hause. Ich werde mich aufs Sofa setzen mit einer köstlichen Tasse Tee. Und da werde ich mir das mal anhören, was meine liebe Kollegin zu sagen hat. Wir hören einen kleinen Text, und zwar von Katrin ohne Haar Rauch aus dem schönen Innsbruck. Und ihr Text heißt Bodenstudien und Bier. Den Untertitel liest sie Ihnen selbst vor. Viel Spaß mit diesem Text.
Bodenstudien oder meine Wege führen nicht nach Rom und auch sonst nirgends hin. Sie führen zu Boden. Boden gewinnen. Herzlichen Glückwunsch, du hast Boden gewonnen. 2 Quadratmeter sakrale Erde, 20.000 Quadratzentimeter, 2 Millionen Quadratmillimeter. Das sind scheiß viele Quadratmillimeter. Die hast du dir redlich verdient. Du hast Boden gewonnen, das große Los gezogen, den Jackpot geknackt. Amasenhost Kopf Fortuna war auf deiner Seite. Oder hast du geschuftet dafür? Hast du dir für diese große Menge an Quadratmillimetern Boden den Haxen ausgerissen? Weißt du was? Wahrscheinlich beides. Es ist immer beides. Es ist immer ein bisschen Glück dabei. Es ist immer eine ganze Menge Arbeit dabei. Den Boden muss man sich auch immer ein bisschen verdienen. Den Boden unter den Füßen verlieren. Der Boden verliert meine Füße. Ich verliere meine Füße, der Boden bleibt da. Nicht der Boden unter mir, meine Füße gehen verloren. Die Füße verlieren, den Boden verlieren, heißt den Keller verlieren, heißt das kompensatorische Fundament, das fundamentale Kompensatorium verloren gehen sehen. Heißt nicht mehr liegen können, überhaupt gar nicht mehr liegen können, weder falsch noch im Bett. Und allerhöchstens im falschen Bett heißt die Fötusstellung an den Nagel hängen. Endlich erwachsen werden, endlich unlustig werden, heißt das Gesicht. Waren, heißt nicht mal mehr sich selbst eingestehen, wie dringend der Boden doch gebraucht wird, wie dringend die Fötusstellung doch gebraucht wird, den Boden verlieren, heißt scheitern. Am Boden zerstört sein. Den Boden zerstören. Obviously. Mit der Zerstörung am Boden sein. Das Sein am Boden zerstören oder es davor zerstören und am Boden wieder zusammensetzen, flicken. Die Reihenfolge ist hierbei von besonderem Belang. Die Rolle des Bodens ist hierbei von besonderem Belang. Den Keller zerstören, der Boden bleibt aber. Der Boden bleibt. Hoffentlich. Der Boden schwebt ohne Keller. Der Boden schwebt. Der Boden schwankt ohne Keller. Der Boden schwankt. Na toll. Jetzt hast du tatsächlich den Boden zerstört. Was tust du nun, wenn du am Boden zerstört bist? Jetzt hast du den Salat. Obviously. One does not simply zerstör den Boden. Auf den Boden der Wirklichkeit zurückkommen. Wirklich? Auf den Boden zurückkommen? Ja, wirklich. Ja, im Ernst. Immer. Auf den Boden zurückkommen, immer. Zur Wirklichkeit zurückkommen. Zum Tatsachen sammeln. Zum Tatsachen zusammenkratzen, zum Wirklichkeiten vermengen. Auf die Wirklichkeit des Bodens zurückkommen. Um auf die Tatsachen zurückzukommen. Um auf den eigentlichen Boden der Tatsachen zurückzukommen, du hast dir den Boden verdient. Du hast den Boden verloren. Du hast den Boden zerstört. Das sind die Fakten. Das ist die Wirklichkeit. Was willst du aus ihr machen? Am Boden bleiben. Bleiben für den Boden. Das Bleibende am Boden ist zu dauerhaft, um weiterzuziehen. Bleiben nur wegen des Bodens, alles nur nicht abheben, alles nur nicht den Kopf verlieren, wenn schon der Boden fast verloren gegangen wäre, alles nur nicht den Boden unter den Füßen verlieren, alles nur nicht auf Anfang, alles nur nicht die Flügel ausbreiten und abheben, alles nur nicht abheben und in die Luft gehen, alles nur nicht auf unfesten Boden. Aber den festen Boden, den muss man sich halt auch immer ein bisschen verdienen. Etwas an den Boden hängen. Es am Boden aufhängen, senkrecht. Den Nagel an den Boden hängen, waagrecht. Den Senkel an die Waage hängen, den Senkel in die Waagschale legen, den Boden in die Waagschale legen, den Boden abwägen, den Boden messen, den Boden ermessen, den Boden vermessen, den Boden an den Nagel hängen. Wirklich? Den Boden an den Nagel hängen? Nein, nicht wirklich. Einfach hängen bleiben. Am Boden hängen bleiben. Immer einfach am Boden hängen bleiben. Was will uns der Boden nun wohl damit sagen? Was will uns der Boden überhaupt sagen? Was hat uns der Boden denn überhaupt noch zu sagen? Will er uns für sich gewinnen? Will er uns verlieren? Will er uns zerstören? Will er auf uns zurückkommen? Will er bleiben? Will er uns an den Nagel hängen? Was kann der Boden überhaupt wollen? Was können wir überhaupt vom Boden wollen? Was können wir überhaupt vom Boden wollen können? Was können wir uns überhaupt vom Boden erwarten? Was erwartet der Boden von uns?
Achtung, Service, Service, Service. Sie machen das super. Haben Sie sich schon mal überlegt, da umzugehen?
Nein, ich kann das, ja.
Herr Brautzmann, Entschuldigung, schmeckt ja. Ihnen der Kuchen?
Ja, ja, ich wollte dann eigentlich schnell noch meine Anekdote.
Sie haben doch schon den Jingle gemacht jetzt. Ich muss doch jetzt hier den Service
das durchsagen. Das machen Sie in der nächsten Stunde,
Herr ich hatte Brautzmann. Ich hatte ja gerade von meinen Eskapaden, von meiner Bürokratie-Posse erzählt. Und dann habe ich weiter recherchiert mit meinem SUV, wie ist das mit dem Fahren? Und wissen Sie, was ich im Handelsblatt.com, was da steht?
Nee.
Seit Anfang 2022 müssen Millionen von Menschen in Deutschland ihren Führerschein umtauschen. Vorausgehend ist die Pflichtumtausch der EU-Vorgaben. Führerscheine müssen beispielsweise EU-weit fälschungssicher und einheitlich sein. Doch wer genau ist zum Umtausch verpflichtet? Jeder deutsche Führerschein, der vom 19. Januar 2013 ausgestellt wurde, muss perspektivisch umgetauscht werden. Dabei ist es unerheblich, ob es sich bei dem Dokument um den grauen oder rosafarbenen Papierführerschein oder den bereits Plastik ausgefertigten Führerschein handelt. Schätzungen zufolge müssen rund 42 Millionen Bundesbürger ihre Fahrerlaubnis auswechseln. Der Prozess verläuft schrittweise. Wer wann zum Umtausch verpflichtet ist, entscheidet entweder das Geburtsjahr des Führerscheinbesitzers oder das Ausstellungsdatum. Bei Führerscheinen, die Behörden bis einschließlich 31. Dezember 1998 ausgestellt haben, richtet sich die Frist nach dem Geburtsjahr des Fahrerlaubnisinhabers. Bürger, die danach ihren Führerschein erhalten haben, müssen sich am Ausstellungsjahr orientieren. Die folgenden zwei Tabellen geben einen entsprechenden Überblick. Achtung jetzt, also von 1953, Geburtsjahr, muss der Tag bis zum 19. Januar 2033 umgestellt. Von 1953 bis 1958 bis zum 19. Juli, von 1959 bis 1964 bis zum 19. Januar 23, von 1965 bis 1970 bis zum 19. Januar 24, von 1971 oder später dann bis zum 19. Januar 2025. Ich habe noch eine zweite Tabelle und eine dritte, ich glaube, die sparen wir uns. Wir brauchen den Jingle.
Wissen Sie, woran mich das erinnert? Mit den Jahreszahlen? Ja. Mit dem Geburtsdatum?
Woran?
chinesische Alphabet, chinesische
Horoskop.
Horoskop.
Richtig.
Tierkreiszeit.
Wenn Sie im Jahr der Ratte geboren sind, dann müssen Sie...
Herzlich willkommen im Jahr des Hasen. Herzlich willkommen.
Ein guter Vogel. Also wir gehen nochmal ganz kurz zurück zu Kafka oder beziehungsweise zum slawischen Humor. Ich wollte da ein bisschen drüber reden.
Ja.
Also Tschechien ist ja slawisch, teilweise.
Ja. Ich war in Tschechien jetzt gewesen.
Ja, ich weiß.
Das war wirklich sehr gut. Wir haben Heilwasser getrunken.
Haben Sie den lokalen Humor observiert?
Ja. Und ich muss sagen, habe mich ein paar Mal beömmeln können.
Was macht denn den slawischen Humor aus? Also auch in Russland, was ist denn das typische Merkmal des russischen und des slawischen Humors? Das ist
meistens ein Missverständnis und dann kommt einer, der ist dumm. Und der ist dann aber schlauer als die anderen. Das beim Ding zum Beispiel. Soldat Schweig.
Ja?
Der Dummheit ist immer ein Thema.
Wie schmeckt denn der Kuchen? Es war schon so lustig, wie Sie den Humor beschrieben haben. Das war schon so lustig, dass ich lachen musste.
Schön.
Weil die Vorstellung, dass dann jemand Schlaues kommt und erst jemand dumm ist und dann kommt jemand Schlaues.
Das stellt sich raus, der ist gar nicht so dumm.
Ja, dann ist er gar nicht, dann ist er so bauernschlau.
Das ist gut.
Ja. Nein, was ich meinte ist, was ich festgestellt habe im Zusammenhang mit der Bürokratie, also dass die slawischen Länder auch gerade, die sich in der Sowjetunion aufgehalten haben eine Zeit lang, die... Also gerade bei den Tschechen, es ist ja eine Geschichte, die geprägt davon ist, dass das Land irgendwie permanent unter anderen Herrschaftssystemen firmiert ist. Nicht wahr? Es hat mal zu Österreich gehört, hat mal zu Russland gehört. Also es hat halt immer wieder eine große Machtstruktur sich dieses Landes irgendwie bemächtigt.
Mhm.
Und davon ist auch der Humor geprägt. Da ist immer eine große Machtstruktur, über die man sich ein bisschen lustig machen muss, um einen als Coping. Oder eben auch die Bürokratie kann halt auch in den sowjetischen Ländern, ist auch mal wieder Form einer Lustigkeit, denn diese Verwaltungsapparate natürlich oft auch nur Selbstzweck und Apparatschicks, sagt man ja.
Ja, warum?
Also wegen Apparat, wegen Verwaltungsapparat.
Ach so, ist einfach ein Robot, also Arbeit.
Ich habe einen Witz mitgebracht.
Ah, da bin ich aber schon sehr gespannt.
Machen Sie sich bereit, der ist Bombe.
Okay, ich mache die Musik mal aus.
Achtung, jetzt der slawische Witz. Also der slawische Bürokratenwitz. Wie kommst du am schnellsten durch die Bürokratie? Indem du dich auf den Boden legst und wartest, bis alle über dich hinweggegangen sind. Das jetzt nur als literarisches Anschauungsexemplar. Wie sich so ein Humor entwickelt.
Es war köstlich. Also ich checke ja jetzt noch ein bisschen. Aber ich muss ja professionell sein.
Ja, deswegen. Sie haben das gut gemacht. Sie sind da auch sehr gut drin, das Lachen zu unterdrücken an unpassenden Stellen. Lassen Sie uns nochmal zurück zur Literatur
gehen. Ja, ich war früher Ministrant.
In Tschechien?
Hier.
Ah.
Und da musste ich natürlich auch immer das Lachen unterdrücken.
Ach so.
Wenn zum Beispiel jemand... gepopelt hat und man sieht das dass man nicht sagt, hey, guckt mal der, sondern man muss da Kontenance bewahren.
Mhm.
Und das habe ich mir gemerkt.
Ja.
Und deswegen ist das kein Problem für mich, für meine Einer.
Also das war lustig, weil man das quasi als Bürger das Gefühl hat, dass die Bürokratie permanent über einen quasi... einen nicht beachtet und man egal ob man sich in die Schlange stellt oder nicht, ob man sich aufregt oder nicht passiert, die interessieren sich ja gar nicht für die einzelne Person und deswegen ist quasi der resignierende Moment zu sagen, ich lege mich auf den Boden und warte, bis die über mich einfach drüber trampeln, bis die über mich hinweggehen.
Gefällt mir sehr gut.
Dadurch entsteht der Humor, weil quasi dieses sich auf den Boden legen, resignieren, auch gleichzeitig das über einen hinweggehen, symbolisch quasi zum Ausdruck bringt.
Gefällt mir sehr gut.
Dadurch entsteht quasi der Humor, Herr Eisenbart.
Das ist sehr schön.
Das muss man auf Tschechisch erzählt bekommen, damit es auch wirklich einen abholt.
Ja.
Ich wollte noch kurz, wir gehen jetzt mal wieder zurück zur Literatur.
Ja.
Ich hab künstliche Intelligenz verwendet, um zu recherchieren.
Ach was?
Ja, ich weiß nicht, ich habe ihn auf Twitter ein kleines
Chat gesehen. ChatGPT?
ChatGPT haben alle gehypt jetzt und es geht ja immer um...
Haben Sie mitbekommen, ne?
Was? Die Künstler, dass das die nicht mögen, habe ich mitbekommen.
Haben Sie mitbekommen?
So, das ist, die finden es doof.
Das ist quasi nicht echt, hat der Nick Nick Cave ja, hat, Nick gesagt, Cave hat das gesagt, ist gar nicht, war gar nicht von
kein
mir.
Kein guter Song, den die da... Das, aber das hat er auch bei anderen gesagt, bei Menschen, deswegen glaube ich ihm das jetzt nicht. Ja, ist auch kein
Kritiker. Ich wundere mich, dass er das nicht mag. Es könnte ihn ja ersetzen.
Ja, eben.
Er könnte doch die Beine hochlegen und einfach, wenn die Plattenfirma sagt, sehr geehrter Herr Nicolas Cave, wir brauchen mal wieder Geld, schreiben Sie doch ein Album.
Ja.
Dann jagt er das durch ChatGPT.
Genau. Oder ich habe auch gesehen, Guillermo del Toro hat was dazu, hat gesagt, es macht die Menschheit ist wertlos dann.
Ah, okay.
Geht kaputt.
Ist hat der
hat gesagt, das ist eine das ist quasi, macht Menschheit kaputt.
Auch der könnte es sich ja leicht machen. Hat jetzt ja exklusiv bei Netflix einen Vertrag.
Ja.
Hat jetzt schon 3-4 Sendungen da.
Der hat wahrscheinlich im Keller hat er wahrscheinlich eine künstliche Intelligenz, die ihm das Ganze.
Das glaube ich nämlich auch. In der, so einem Wassertank.
Ja. So einen kleinen Guillermo hat er da sitzen.
Ja. Der, so einen mit Kiemen statt, ja, statt Haare.
Genau.
Und der schreibt für ihn die ganze Zeit die Drehbücher für Netflix.
Genau.
Und Guillermo del Toro verkauft die dann dahin.
Und deswegen hat er vielleicht auch Angst, dass die anderen das auch machen, weil dann ist
dass es nicht mehr so erfolgreicher sind als sein eigener
Homunculus. Es ist halt inflationär dann. Ist inflationär. Ja,
stimmt.
Ist ja reine Wirtschaft.
Wir machen die anderen
geht
ja auch.
Immer nur ums, es geht immer nur ums Geld. Wollte ich nur mal sagen.
Frau Meisendracht, das...
Was?
Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben.
Wieso?
Es geht nicht immer nur ums Geld.
Ich werde wohl noch sagen dürfen hier. So, passen Sie das auf.
Gefällt mir nicht, Ihr neues Sie auf. Image.
Ja, das war nur Spaß. GBT, nicht wahr?
Also Chat
GBT. JBO. Ich habe die Maschine gefragt, was sie von Bürokratie und Literatur, was sie mir dazu sagen
kann.
Und wissen Sie, welchen Roman mir ChatGPT vorgeschlagen hat? Der Untertan von Josef Mann, hat er gesagt. Und dann habe ich schon, das war der erste Satz, den diese Maschine mir ausgespuckt hat. Da habe ich schon keinen Bock mehr gehabt auf die Scheiße.
Da hat, Entschuldigung. Da hat Guillermo del Toro direkt einen Wutanfall bekommen, als er das gelesen hat.
Weißt du, überall, wissen Sie, Entschuldigung, ich habe jetzt geduzt, aus reiner Angst.
Aus Angst.
Wissen Sie, überall lese ich im Internet, ja, ChatGPT, besser als Google, besser als Wikipedia, besser als alles zum Recherchieren, werden Journalisten plötzlich überflüssig. Ich mache das auf, frage ihn, was ist Bürokratie und Literatur, und er sagt mir, ja, der Untertan von Josef Mann. So, und was sagt er? Jetzt, ich habe das ausgedruckt. In dem Roman wird Bürokratie als Werkzeug der Macht dargestellt, das von der Obrigkeit, in diesem Fall dem Kaiser, verwendet wird, um die Bevölkerung zu kontrollieren und zu unterwerfen.
Ja.
Der Protagonist Manfred Mann ist ein einfacher Mann, der sich aufgrund der bürokratischen Strukturen und Regeln des Kaiserreichs unterworfen fühlt und sich schließlich bereit erklärt, ein loyaler Untertan zu sein. Der Roman kritisiert die blinde Loyalität vieler Deutscher gegenüber dem Kaiserreich und die Art und Weise, wie die Bürokratie die Gesellschaft unterdrückt hat, und zeigt auf, wie Bürokratie die Freiheit und Selbstbestimmung des Einzelnen einschränkt und wie leicht es für die Obrigkeit ist, die Bevölkerung zu manipulieren und zu kontrollieren. Was sagen Sie als Literaturfetischist dazu?
Ja, das ist, also schlecht hätte ich es auch nicht von Wikipedia abschreiben können. Also ich finde, ChatGPT ist wirklich, also ich sag mal, Luft nach oben. Aber da fällt mir ein, der Untertan.
Ja.
Gibt auf jeden Fall einen sehr guten Film, der heißt Der Leichenverbrenner.
Aha.
Otto Mann heißt der, glaube ich. Der ist auf jeden Fall, der ist sauer, aha, über die Umstände, aha, Zustände. Und möchte es nicht mehr haben und verbrennt dann die Leute.
Aha.
Welche also, Zustände? Das ist die Zustände im Staate Dänemark, Tschechien. Viele tschechische Filme aus der Zeit sind ja sehr kritisch.
Ja.
Gehen kritisch mit dem Apparatschik um.
Ja,
aber zum das Beispiel genau das meinte der ich. Feuerwehrball von Miloš Forman.
Ja.
Wo die Feuerwehr einen tollen Ball veranstalten will mit einem Beauty Pageant Wettbewerb, und alle Feuerwehrleute wollen ihre Töchter da zu dem Schönheitswettbewerb hinbringen. Die Töchter wehren sich aber. Die möchten das nicht haben, und am Schluss ist keine schönste Tochter in dem Wettbewerb, und es gibt eine Tombola und alle klauen sich an der Tombola reich. Und dann geht die Feuersirene los und alle Feuerwehrleute sind besoffen.
Mhm.
Und also man sieht klar eine Kritik an der Partei,
ja,
am Beamtentum,
mhm,
und auch daran, was passiert, wenn man Regeln einführt, die unlogisch sind oder dem einfachen Volk unlogisch erscheinen. Zum Beispiel, da ist ein dicker Schinken auf der Tombola und die Leute wollen den Schinken natürlich.
Ja.
Die wollen aber keine Lose kaufen, sondern die sagen, da ist doch der Schinken schon da. Ich muss ihn mir doch einfach nur nehmen.
Ja.
Und am Schluss die Frau von dem, der die Tombola aufgebaut hat und der merkt, dass alles weg ist, die Frau nimmt den am Schluss mit, den Schinken. Und dann sagt er, wie kannst du nur? Und dann sagt sie, du bist der dümmste Mensch, den ich kenne.
Da ist wieder der dumme Mensch.
Genau.
Das Motiv des slawischen
Kultur. Und das ist der sich der Bürokratie nämlich anheimgesellt hat. Der
und gesagt da bringen hat, wir die beiden Humorkonzepte zusammen.
Das ist die Regel, kauf den los, vielleicht bekommst du einen Schinken. Und die Frau sagt, du bist der dümmste Mensch, den ich kenne, hier ist doch der Schinken.
Ja.
Beiß doch mal rein,
schmeckt
doch gut.
Ja.
Also insofern.
Das sehen Sie, und da haben wir unsere Nachbarn im Osten, haben das alles schon komplett verstanden.
Die haben das schon alles durchgekaut und haben auch recht.
Ja.
Wir hören einen Text von Lea Schlenker. Sie hat das, was ich gerade mit vielen Worten umständlich versucht habe zu erzählen, nochmal in Lyrik gegossen. Genießen Sie Lyrik aus der Schweiz. Es ist diesmal keine Lyrik. Ich habe gelogen. Es ist, hören Sie doch selber mal rein. Lea Schlenker, bitteschön.
Der am häufigsten verwendete Ansatz zur Bewertung nachhaltiger Finanzanlagen sind weltweit die ESG-Kriterien. Mit diesen Kriterien soll das breite Spektrum der Nachhaltigkeit möglichst detailliert in der Bewertung abgebildet werden können. Dabei werden keine einzelnen Finanzprodukte bewertet, sondern Firmen. Viele erwachsene Menschen konsumieren nicht bloß, nein, sie sparen und investieren ebenso. Viele erwachsene Menschen arbeiten ebenso in Unternehmen, für die die ESG-Kriterien eine gewisse Relevanz haben, also ein wichtiges Thema, wie es scheint. Elon Musk und Jordan Peterson können sie nicht leiden. Ich als Normalsterbliche bin aber nicht jeden Tag mit der Thematik beschäftigt. Daher war ich ein bisschen erstaunt, als ich eines Nachts schweißgebadet im Hauptquartier des Finanzdienstleisters MSCI erwachte. Ich lag unter einem klassischen Büroschreibtisch, um mich herum standen Männer in grauen Anzügen. Sie waren kaum zu unterscheiden voneinander, weiß, dunkelblond, vermutlich aus gutem Hause, vermutlich nicht so politisch, außer es geht um Obdachlose und Emanzen, denn irgendwo hört es ja auf. Was ich mit ihnen zu tun haben sollte, war mir schleierhaft, aber dennoch war ich nun hier, statt bei mir zu Hause im Bett, wo ich schlafend in meinem Jurassic Park Shirt liegen sollte. Im Mund noch der überzuckerte Beigeschmack des alkoholfreien Martinis. Bestimmt sollte ich nicht hier sein, bei all diesen selbsternannten Finanzmoguls oder Mogulen. Das ist doch mal ein schöner Kafka-Grusel. Aber wo ich doch schon mal hier war, was waren denn das genau für Herren, die Microsoft mit AAA bewertet haben? Und wer erklärt mir hier, wieso mein Geld jeden Tag an Wert verliert? Aber so weit kommt es gar nicht. Der Tisch über mir bricht zusammen, alles wird schwarz. Im nächsten Moment liege ich wieder in meinem hellblau bezogenen Bett, umringt von Literatur und staubigen Bücherregalen. So schnell wieder einschlafen kann ich aber nicht. Ich stehe auf und suche im Regal nach Büchern zum Thema Inflation, Preiselastizität, Behavioral Finance, Finanzmarktpolitik oder ESG-Ratifizierungen. Leider nichts. Ich greife nach der Prozess und verschwinde wieder unter der Bettdecke.
So, die Zeit rennt uns quasi davon. Wir haben schon die Nummern gezogen.
Ja.
Und warten jetzt nur noch, dass ein Bing macht und wir dann aufspringen und an den Schalter zu einem netten Sachbearbeiter oder Sachbearbeiterin hinrennen und dann uns fragen, warum zusammen. Auch auf einer philosophischen Ebene.
Ich wollte Sie noch, ich wollte Sie noch fragen, ob Sie ein bestimmtes Werk der deutschsprachigen komödiantischen Kultur kennen, das sich mit mit Bürokratie auseinandersetzt. Und zwar ist es von Karl Valentin.
Ja.
Buchbinder Wanninger.
Ja.
Ist das Ihnen noch geläufig?
Unterm Strich, also ein bisschen unterm, was war da noch?
Da ruft der Buchbinder Wanninger an.
Ja.
Bei einer Behörde.
Mhm.
Und die Frau am Telefon sagt so, ja, ich verbinde sie.
Ja.
Sie verbindet ihn mit einer anderen Frau.
Ja.
Und dann sagt er, ja, ich bin der Buchbinder Wanninger, ich habe die Bücher jetzt.
Ja.
Ich habe die gebunden. Soll ich die vorbeibringen oder? Und wegen der Bezahlung. Und dann sagt der am Telefon, der andere, ich verbinde sie. Und es zieht sich so durch über 7, 8 Minuten und er wird immer weiter durchgestellt. Mhm. Und scheint, also er hat die Arbeit fertiggestellt, hat offenbar ja. einen Auftrag bekommen irgendwann.
Ja.
Hat die Arbeit auch gemacht.
Mhm.
Und da endet irgendwie die Reise für ihn. Und ja. das ist, finde ich, ein herrliches, da kann ich mich hineinlegen in so eine Vorstellung. Und das ist, also kann man schon sagen.
Ja.
Na?
Nee, es ist ja es wird ja gern humoristisch auch.
Ja.
Also auch in der Literatur allgemein wird ja die Bürokratie, denken Sie an Katsch 2022 ja. zum Beispiel.
Der böse Trick.
Ja. Oder des Kaisers neue Kleider.
Der böse Trick.
Ja.
Können Sie den bösen Trick nochmal nachvollziehen?
Ich wollte jetzt nicht ins Detail, ich wollte jetzt gerade erklären, dass diese Schleifen,
ja.
diese Logikschleifen, dieses, Sie müssen das hier machen, dann können Sie das machen und dann haben Sie das gemacht und dann müssen Sie das nächste machen, um das zu machen.
Oder das nochmal machen.
Also diese auf sich selbst immer wieder referenzierenden Regeln und Formulare, das hatten wir bei der Mythologie, bei der gallischen Mythologie auch schon,
ja.
dass sich quasi immer etwas aufs Nächste bezieht und dann wird man quasi so weitergereicht und das ist ja, daraus entspinnt sich ja der Humor des Bürokraten,
ja.
des Bürokratismus.
Stimmt, genau. Ja. Das ist wie so eine, kennen Sie diese Box, wo man den
Ouroboros.
Schalter, diesen, ja, Ouroboros genau ja. auch, oder diese Box, wo man den Schalter umlegt und dann kommt ein Finger raus und drückt den Schalter ja. wieder um.
Ja.
Und dann, also das ist die ja. Funktion der Maschine.
Genau, also ein sich selbst erhaltendes, sich selbst steuerndes, fast schon kybernetisches System, könnte ja. man ja sagen, das einfach nur sich selbst dient.
Ein bisschen wie eine Hermetosphäre. Ein,
ja.
Also ein stofflich sich selbst erhaltendes.
Ja.
Das war Eisenbahn im Eisendraht am 22. Januar 2023. Mein Name ist
Professor Dr.
Hartmut Eisenbart. Und jetzt kommt die Strafzeit, aber vorher hören wir noch einen Text von Anne D. Plau. Wir wünschen Ihnen einen schönen Nachmittag und eine gute Woche. Auf Wiedersehen.
Hören. Der war auch nur kurz, der Text. Habe ich auch sagen wollen. Der Personalchef betritt den Raum und alle Menschen beginnen zu nicken. Sie nicken wie braune Wackeldackel auf der Ablage eines Autos.
Meine lieben geschätzten Mitarbeiter,
Wackeldackel da dumm,
wir werden right now weiterführen.
Wackeldackel.
Erneuerbare Interpretationstendenzen führen nach ganz vorn.
Wackeldackel.
Die restriktive, fakultative Verabfolgung lässt Probleme verblassen. Mit anderen Worten, das Konzept der wasserdichten Neuorientierung ist maximal erfolgreich.
Der Sprecher scheint seinen Worten zu glauben. Und die nicken dann? Man hat ihnen eingeschärft, sie sollten sich zustimmend verhalten.
Sonst?
Hatte eine gefragt. Ihr Vorgesetzter wedelte mit einem amtlich aussehenden Papier mit Firmenkopf.
Sonst?
Wagte sie zu erwidern.
Abmahnung. Und die nächste Woche wieder. Und noch einmal, und dann dürfen wir sie kündigen. Das geht doch gar nicht. Dieses Vorgehen wurde von der Rechtsabteilung geprüft und hat ab sofort seine volle Gültigkeit. Hören Sie genau zu, sonst
Das sonst wuchs langsam heran. Es wurde im Dunkeln gefüttert. Die Nachfragen verhallten langsam. Die jungen, ungebundenen, Querulanten, Alleskönner und Spiegelsehenden verließen das Unternehmen. Die anderen nickten weiter. So könnte man meinen. So meinte es die Führung, die diesen Großsprecher auf die Bühne schickte, der nun die Hände erhob und lauthals verkündete:
Mitarbeiter, die Früchte unserer Arbeit subsumieren sich. Der glückliche Tag der Ernte rückt näher.
Sonst?
Fragte jemand.
Sonst?
Ergänzte ein anderer.
Dadum.
Moment mal. Ich wollte doch noch so eine Anekdote erzählen. Ich hatte doch noch eine Bürokratie-Anekdote. Herr Eisenbart. Herr Eisenbart. Hallo? Also, wenn Sie... Es war so gewesen. Als ich ein junger Kerl war, das war früher, das ist ein bisschen her, habe ich wenig Geld gehabt, weniger als jetzt. Ich war also etwas knapp bei Kasse und ich wollte oft in den Musikkeller gehen, um Bier zu trinken. War ein bisschen verrückt damals. Bier hat ja Geld gekostet. Früher war das ja noch vor der, also es gab ja noch D-Mark, also Mark. Es war ein Umrechnungskurs von 1 zu 2. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Und ich wollte Straßenmusik machen. Ich hatte ein kleines Saxophon gemietet. Es war auch schon Bürokratie involviert damals. Man musste dem Instrumentenbauer versichern, dass man das Saxophon zurückbringt, schriftlich. Jedenfalls, Straßenmusik damals war... Ähnlich wie es heute ist, eigentlich genau wie es heute ist, muss man zum Liegenschaftsamt gehen. Also das ist ein Büro, jetzt hier in Nürnberg ist es da am Laufer Tor. Ist bei Ihrer Stadt vielleicht woanders, kann an einem anderen Tor sein, kann eine Stadtgrenze sein. Manchmal ist es auch im Zentrum, beim Rathaus. Es kann sich unterscheiden, da muss man auch als Straßenmusiker aufpassen, weil man möchte dann ins richtige Büro gehen, um seine Erlaubnis zum offiziell Straßenmusik zu... Naja, ich gehe da rein, sag Hallo, ich bin Saxophonist und Jazzer. Ich möchte gern Musik machen auf der Straße. Dann sagt die Frau, ja, was machen Sie denn für Musik? Ja, ich mache Jazz, habe ich doch gerade gesagt. Dann hat die gesagt, ach so, da bin ich nicht zuständig. Gehen Sie bitte in den Keller, in den Jazzkeller zur Verwaltung für... Swing und synkopierte Musik. Dann bin ich in den Keller gegangen. Es war stickig und dort war dann eine Sachbearbeiterin. Ich glaube, die hieß Frau Körner. Und die sagte zu mir, ja, was wollen Sie machen? Dann habe ich gesagt, ja, ich war bei Ihrer Kollegin. Dann hat sie gesagt, ja, das weiß ich. Die meisten, die hier runterkommen, waren erst bei meiner Kollegin. Sie können sich jetzt hier erstmal anstellen. Habe ich mich da angestellt, eine Nummer gezogen. Und dann, ja, dann war eben der Verwaltungsaufwand da und dann war ich schlussendlich bei der anderen, also Frau Körner dann nicht mehr. Und die wollte dann mir erzählen, und nun müssen Sie schlussendlich, und jetzt kommt der Gag an der Sache, jetzt kommt die Pointe. Sie müssen